NDR Info. Themen des Tages.
In Österreich sind die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP geplatzt. Darüber reden wir gleich live mit unserer Korrespondentin in Wien. Aus Brüssel hören wir, was der neue US-Verteidigungsminister Hegthes bei der Treffen mit dem NATO-Partnern zur weiteren Unterstützung der Ukraine sagt. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Wir beginnen aber mit einem Thema, das im Moment nicht mehr so präsent scheint, aber eines der größten Sicherheitsgefahren darstellt. So sieht der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Karls in der Erderwärmung eine der 5 größten Risiken für unsere Sicherheit. Neben Russland, China, Terrorismus und Cyberangriffen, so schreibt es Karls im Vorwort einer neuen Studie, die heute vom BND und Auswärtigen Amt vorgestellt wurde. Sie trägt den Titel Nationale interdisziplinäre Klimarisikoeinschätzung. In welchen Bereichen und sich da die Folgen des Klimawandels bemerkbar machen, ja sich überschneiden, das hat sich unser Berlin-Korrespondent Gabor Hallas angesehen. Ein Fazit ist, dass der Klimawandel weltweite Krisen verschärft. Warum?
Ja, das kann man am besten am Beispiel erklären. Also wenn man jetzt sagt, Russland hat die Ukraine überfallen, also da ist ja Krieg und die Ukraine ist ein Land, das hat sehr viel Getreide exportiert und durch diesen Krieg sind die Preise gestiegen. Und wenn man dann nach Afrika geht, nach Somalia zum Beispiel, und dort wegen des Klimawandels Dürre herrscht, die Ernten ausfallen, dann ist es natürlich ein Problem, wenn weniger geerntet wird und sich durch den Krieg die Getreidepreise erhöht haben. Also die Krise verschärft sich durch die verschiedenen Faktoren. Anderes Beispiel ist, wenn Wassertemperaturen steigen, wird weniger Fisch gefangen. Also Hungerkrisen werden verschärft. Und natürlich wissen wir auch, Extremwetter nimmt zu, Fluten, Hitze, Stürme. Das kostet viel Geld, verringert das Wirtschaftswachstum und führt auch dazu, dass Lieferketten unterbrochen werden. Und dann sind wir in Deutschland auch betroffen, weil wir ja zum Beispiel eben auch sehr viel Lebensmittel nach Deutschland importieren.
Worauf der Bericht ja auch hinweist, oder wovor er besser gesagt auch warnt, ist, dass, wenn es bei der aktuellen Klimapolitik so bleibt, dann könnte die Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf rund 2,7 Grad Celsius steigen, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter. Und das könnte dann auch rund ein Drittel der Weltbevölkerung gefährden. Was heißt das dann auch wiederum für die Migration?
Genau, also die Analyse lässt so ein bisschen eine Spanne. Also sie sagen, zwischen 20% und 40% der Menschheit könnten betroffen sein. Und wenn wir jetzt vorsichtig am unteren Ende dieser Skala ansetzen, dann sind wir bei 20%, also jeder 5. der Weltbevölkerung. Das waren heute 1,6 Milliarden Menschen und die leben dann in Regionen, wo menschliches Leben nicht mehr gedeihen kann. So steht es in der Analyse und das wird natürlich auch Migration auslösen. Also die Menschen fliehen dann nicht unbedingt sofort gleich zu uns nach Europa, aber eben auch, und das wird ja schon seit Jahren prognostiziert, dass der Klimawandel eine der größten Fluchtursachen weltweit werden könnte.
Ja, und all das kann ja laut dem Bericht auch die politische Stabilität gefährden. Auch darüber wurde ja auch schon immer mal wieder gesprochen. In welchen Ländern sehen die Studienverfasser dafür auch schon Anzeichen?
Also auch das ist schon länger bekannt. Betroffen sind vor allem Länder im globalen Süden, also in Afrika zum Beispiel. Das sind Länder, die sind arm, die haben keine stabilen Verhältnisse. Und wenn sich dann die Krisen eben noch mal verschärfen, weil die Lebensmittel teurer werden, weil die Menschen hungern, weil sie keinen Wohlstand erwirtschaften können, weil sie keine Perspektive haben, dann hilft es natürlich nicht, um Stabilität zu erreichen. Und interessant fand ich, das hat auch in der Europäischen Union Konsequenzen, weil gerade im Süden Europas, da wirkt sich der Klimawandel aus, zum Beispiel durch eine große Wasserknappheit oder durch eine große Hitze. Und in Ländern wie Italien und Spanien, das sind ja dann eben auch Länder, die zum Beispiel auch durch Migration besonders betroffen werden, weil sie eben einfach an den Außengrenzen der Europäischen Union liegen.
Das sind jetzt alles insgesamt ja Erkenntnisse, die einen nicht gerade überraschen. Wozu dient dann jetzt diese aktuelle Studie, die das Auswärtige Amt in Auftrag gegeben hat? Welche Konsequenzen werden da dann auch empfohlen?
Also es wird wenig überraschend empfohlen, den Klimaschutz voranzutreiben. Deutschland soll eine Art Vorbild sein. Und da geht es dem Auswärtigen Amt, aber auch dem Bundesnachrichtendienst, der ja diese Analyse mitgeschrieben hat, um Glaubwürdigkeit. Also heißt, man sagt, wenn Deutschland zu wenig tut für den Klimaschutz, dann machen andere Länder auch zu wenig. Und es ist doch, so steht es da drin, auch im deutschen Interesse, Klimawandelfolgen weltweit abzufedern. Denn über Migration haben wir gesprochen, über steigende Lebensmittelpreise. Da sind wir ja dann auch betroffen.
Studien zum Klimawandel wie diese jetzt hier, auch Warnungen vor den Folgen, wir haben es gerade besprochen, das ist alles nicht neu, gibt es immer wieder. Gleichzeitig scheint die Klimakrise aber nicht mehr unbedingt das Top-Thema zu sein, auch jetzt gerade im aktuellen Wahlkampf, noch nicht mal bei den Grünen. Wie ist da dein Eindruck, welchen Stellenwert nimmt der Klimaschutz, der Klimawandel in den politischen Debatten überhaupt noch ein?
Ja, einen ganz kleinen, und das ist wirklich eine große Veränderung zu der Bundestagswahl, die wir 2021 haben. Da war das eines der entscheidenden Themen. Gestern hat das Robert Habeck im Bundestag angesprochen, aber es ist eigentlich so, dass es wirklich nicht groß Thema ist. Migration und Wirtschaft überschatten alles, und es gibt im Gegenteil ja sogar Forderungen, dass man beim Klimaschutz etwas bremsen soll, also später klimaneutral werden soll. Das fordert zum Beispiel die Union und die AfD. Die fordert sogar, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, wie es ja auch Donald Trump in den USA tut.
Soweit aus Berlin unser Korrespondent Gabor Hallas. Koalitionsverhandlungen, die sind nicht einfach. Da müssen Parteien jede Menge Kompromisse machen. Gleichzeitig will jeder aber auch seine Interessen, seine Macht sichern. In Österreich, da haben FPÖ und ÖVP mehr als einen Monat miteinander verhandelt, aber jetzt sind die Gespräche gescheitert. Und aus Wien ist unsere Korrespondentin Silke Hane jetzt live mit uns verbunden. Anzeichen dafür, dass die Verhandlungen schwierig sind, die gab es ja schon auch in den letzten Tagen vermehrt. Also war das nicht absehbar, dass diese Koalitionsgespräche scheitern?
Ja, das war mit Ansage. Also die ersten atmosphärischen Störungen gab es ja schon vergangene Woche Dienstag. Dann gab es auch mehrere Besuche beim Bundespräsidenten seitdem, der ja in Österreich eine etwas aktivere Rolle hat bei der Regierungsbildung. Und dann wurde eigentlich gestern schon damit gerechnet. Und am Ende hat es irgendwie so gewirkt, als sich die Parteien dann auch nur noch alles über die Medien ausgerichtet haben, dass jetzt eigentlich nur man darauf wartet, wer als erstes zuckt, ja, also wer aufsteht und den Verhandlungstisch auch wirklich verlässt.
Woran ist denn dann am Ende diese Regierungsbildung gescheitert?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Das eine, worüber in den letzten Tagen ja besonders laut gestritten wurde, das war die Verteilung der Ressorts der Ministerien. Da ging es vor allem ums Finanz- und Innenministerium. Das Innenministerium haben beide Parteien für sich beansprucht. Die FPÖ mit dem Hinweis, Asyl und Migration ist unsere Kernkompetenz. Und die ÖVP mit dem Hinweis, dass die Geheimdienste im Innenministerium sind und dass man die vor dem Zugriff der FPÖ schützen muss, weil man da auch wohl Hinweise von Partnerdiensten aus dem Ausland erhalten hat, dass die sonst ihre Zusammenarbeit mit Österreich einschränken. Darüber wurde also gesprochen. Es war aber vorher auch schon inhaltlich schwierig beim Thema EU, beim Thema Medien, beim Thema Sicherheitspolitik und sogar bei der Wirtschaft, wo man ja gedacht hat, da finden die Parteien schnell zueinander. Und ich glaube, was diese Gespräche vor allem auch gezeigt haben, ist, dass es einfach keine Basis für eine vernünftige Zusammenarbeit auch auf persönlicher Ebene gegeben hat, nachdem die Parteien 2019 zusammen mit ihrer Regierung gescheitert sind, gab es da offenbar keine tragfähigen Beziehungen mehr. Da sind die Brücken offenbar abgebrochen worden, auch unter Herbert Kickl als Parteichef. Und ist es schwierig, solche Differenzen zu überwinden.
Ja, gegen diese Regierungsbildung unter FPÖ-Chef Kickl gab es ja auch in Österreich massive Proteste, denn die FPÖ ist ja in Teilen auch rechtsextrem und die Koalition mit der ÖVP war dementsprechend umstritten. Wie wird das denn jetzt auch in Österreich aufgenommen, dass diese Gespräche geplatzt sind?
Also unter den FPÖ-Anhängern ist da, glaube ich, viel Enttäuschung und in sozialen Netzwerken liest man auch so, war ja klar, die ÖVP, die sind so machtgeil und also solche Töne werden da gespuckt, während eben, glaube ich, unter den Anhängern der anderen Parteien oder auch in der Zivilgesellschaft jetzt eine ziemliche Erleichterung herrschen dürfte, weil Herbert Kickl hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er sehr kompromisslos ist, sehr machtbewusst und bereit ist, auch den Staat wirklich nach seinen Vorstellungen umzuformen. Und ich glaube, da sind jetzt die 70%, die ihn nicht gewählt haben, relativ froh, dass es anders kommt.
Aber wer soll denn dann jetzt Österreich regieren? ÖVP, SPÖ und die Neos, die haben es schon versucht, eine Regierung zu bilden. Auch die Gespräche sind gescheitert. Wollen die drei es jetzt nochmal miteinander versuchen oder gibt es da jetzt am Ende doch Neuwahlen?
Es gibt verschiedene Gerüchte, die hier herumschwirren jetzt heute Abend zum Beispiel, dass eben ÖVP, SPÖ, Neos nochmal miteinander verhandeln könnten. Gibt es erste Stimmen aus der ÖVP, die sagen dann aber nur ohne den sehr linken Parteichef der SPÖ, Andreas Babler. Auch eine Expertenregierung ist schon ins Spiel gebracht worden von eben jedem Andreas Babler, der gesagt hat, die SPÖ würde das unterstützen. Um 18.30 Uhr, in etwas mehr als einer Stunde, äußert sich der Bundespräsident dann und da könnten wir dann erste Hinweise darauf bekommen, wie er gedenkt jetzt vorzugehen. Wie gesagt, er hat ja eine etwas aktivere Rolle bei dem Ganzen und könnte zum Beispiel eine Expertenregierung benennen. Denn eins ist klar, Österreich braucht schnell einen Staatshaushalt, ein Budget, und zwar eines, was verhindert, dass die EU ein Defizitverfahren gegen das Land eröffnet. Und das ist jetzt, glaube ich, das erste drängende Problem, was schnell gelöst werden muss.
Und das war aus Wien live unsere Korrespondentin Silke Hane. Ja, was sagt das jetzt aber auch über FPÖ und ÖVP aus, dass die Gespräche der beiden Parteien für die Regierungsbildung gescheitert sind? Und was können wir auch in Deutschland aus diesen gescheiterten Gesprächen mitnehmen? Hören Sie dazu die Meinung von Oliver Schosch.
NDR Info. Die Meinung.
Eines muss man den Verhandlern der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ lassen. Am Ende sind sie sich tatsächlich treu geblieben. Das Scheitern war unvermeidlich und niemand ist eingeknickt, um das Scheitern zu vermeiden, um an die Macht zu kommen, koste es, was es wolle. Herbert Kickl, der von der ÖVP als rechtsextrem bezeichnet wurde, hatte im Wahlkampf auf Rassismus, auf Parolen der rechtsextremen identitären Bewegung und auf eine Spaltung der Gesellschaft gesetzt. Er hatte alle anderen Parteien als das System beschimpft, das das Volk unterdrücken und gängeln würde, und er, der Volkskanzler, übrigens ein Begriff, den die Nazis für Hitler verwendet haben, er werde das Volk befreien. Am Ende hat Herbert Kickl der ÖVP in den Koalitionsverhandlungen maximale Machtansprüche vor den Latz geknallt. Kickl wollte mit seiner FPÖ in einer künftigen Regierung über das Innen- und das Finanzressort verfügen. Kickl wollte Macht über Polizei, Geheimdienst, über die Asylverfahren, über die Finanzen, und er wollte auch über die EU und die Medienpolitik bestimmen. Und Kickl ist von diesen Ansprüchen am Schluss nicht oder wenn dann nur geringfügig abgerückt. Er hat sich nicht der ÖVP angepasst, nur um regieren zu können. Dafür werden ihn seine Wähler respektieren. Der Nachteil für ihn: Kickl taugt künftig nur noch als Oppositionspolitiker. Der selbsternannte Volkskanzler wird Kickl wohl nie werden. Denn es findet sich kein anderer Koalitionspartner für Kickl außer der ÖVP. Wenn die FPÖ also künftig auf Bundesebene regieren will, dann muss Kickl abtreten. Und die ÖVP, die hat in diesen Verhandlungen immerhin noch ein bisschen Restanstand bewahrt. Sie hat sich nicht von Kickl unterjochen lassen. Sie blieb bei ihren roten Linien. Österreich darf kein EU-skeptisches Land werden, darf sich nicht Russland annähern. Es muss Sicherheit, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit vorherrschen. Allerdings ist bei der ÖVP nur noch Restanstand übrig. Denn es bleibt die Tatsache, dass die ÖVP im Wahlkampf hoch und heilig versprochen hatte, mit dem aus ihrer Sicht rechtsextremen Kickl nicht in Verhandlungen zu treten. Nur Kanzler Karl Nehammer, der das Ganze am lautesten versprochen hatte, ist am Ende zurückgetreten. Sein damaliger Generalsekretär Christian Stocker, der dasselbe versprochen hatte, der hat es mit Kickl versucht, nachdem die ersten Verhandlungsgespräche mit den Sozialdemokraten und den liberalen Neos gescheitert waren. Es bleibt also die bittere Erkenntnis: bei der österreichischen Volkspartei, bei den Konservativen, gibt es keine Brandmauer gegen den Rechtsextremismus. Der Rechtsextremismus scheitert am Ende an sich selbst. Vielleicht ist das eine Warnung für Deutschland, dass man es auf diesen Versuch lieber nicht ankommen lassen sollte.
Und soweit die Meinung von unserem Korrespondenten aus Wien, Oliver Schosch, zu den gescheiterten Koalitionsgesprächen zwischen FPÖ und ÖVP. Jetzt in den Themen des Tages zu den Plänen, die uns immer wieder neu aus Washington angekündigt werden. Viel wurde schon über die USA und ihr künftiges Engagement in der NATO, ihre Unterstützung für die Ukraine unter Donald Trump geredet. Jetzt konnten die NATO-Partner mit den USA darüber reden, mit dem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel im Format der Ukraine-Kontaktgruppe. Welche Botschaft bislang von diesem ersten Besuch eines Mitglieds der neuen US-Regierung ausging, darüber berichtet Helga Schmidt.
Die Stimmung war angespannt, als der neue amerikanische Verteidigungsminister am Morgen im Hauptquartier der Allianz eintraf. Offene Worte gegenüber Freunden, das hatte Pete Hegseth kurz vor dem Treffen angekündigt. Und offene Worte wurden es dann auch. Noch bevor die Verhandlungen in der Ukraine-Kontaktgruppe begannen, sagte Hegseth erst einmal, was die Amerikaner nicht tun werden. Sie werden zum Beispiel nicht unterstützen, dass die Ukraine schnell NATO-Mitglied werden kann.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome.
Die Vereinigten Staaten glauben nicht, dass eine NATO-Mitgliedschaft ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist. Ein klares Nein dann auch zur Entsendung amerikanischer Truppen in die Ukraine. Falls es dort zu einer Waffenruhe kommt, müssten die Europäer die mit ihren Truppen schützen. Solche Sicherheitsgarantien dürften auch nicht über die NATO laufen. Das müsse man außerhalb der Allianz organisieren. Dann noch eine Absage. Die Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen vor 2014 2014, also vor Russlands Eroberung der Krim, sie sei unrealistisch, ein illusorisches Ziel. Warum er zu einem so frühen Zeitpunkt die Karten auf den Tisch legt und damit die Strategie auch für Putin sichtbar macht, das ließ der Mann aus Washington offen. Klare Worte stattdessen zu den Erwartungen an die Rüstungsinvestitionen. Da reiche die jetzt gültige NATO-Regel von 2% der Wirtschaftskraft nicht mehr aus.
2% is not enough. President Trump has called for 5%.
5% sollen es sein, eine Forderung, die in der NATO nur von einigen wenigen Ländern unterstützt wird. Die baltischen Länder gehören dazu, Polen würde das Ziel wohl auch unterstützen, aber die große Mehrheit der Länder ist skeptisch bis ablehnend.
Das 5%-Ziel steht nicht im Raum. Es gibt eine Forderung des amerikanischen Präsidenten. Es müssen 5% sein. Die Amerikaner sind selbst noch sehr, sehr weit davon entfernt.
Tatsächlich liegen die Amerikaner selbst im Moment sogar noch deutlich unter 4%. Darauf spielte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an. Allerdings sind und bleiben die USA vorerst das Land in der Allianz, das den mit Abstand größten Beitrag zur Sicherheit Europas leistet. In einem Punkt soll sich daran auch nichts ändern. Zurzeit sind rund 100.000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert. Und es gibt nach den Worten von US-Verteidigungsminister Hegseth keine Pläne, Soldaten aus Europa abzuziehen. Mit Blick auf die Militärhilfe für die Ukraine forderte Hegseth, dass die Europäer künftig den größten Anteil leisten. Das war keine Überraschung. Daran kann es auch für NATO-Generalsekretär Mark Rutte keinen Zweifel mehr geben.
No doubt, there will be a debate. I expect between allies who is going to pay for it, where it comes from, etc.
Der NATO-Generalsekretär sprach da einen heiklen Punkt an. Er betrifft die ungleiche Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union. Rutte kündigte eine offene Debatte an, wer mehr leisten muss und vor allem, woher das Geld kommen soll. Im Moment ist es so, dass einige EU-Länder wie Frankreich, Spanien und Italien sich zurückhalten bei der Hilfe für die Ukraine, während Länder wie Deutschland und Polen, aber auch Dänemark und die Niederlande verhältnismäßig mehr an Waffen und Finanzhilfen leisten.
Und nicht nur bei der NATO, in Europa oder auch der Ukraine sorgen sich viele, was mit Donald Trump als US-Präsidenten noch kommen könnte. Im Nahen Osten sind es Trumps Pläne für den Gazastreifen, über die wir ja auch schon ausführlich berichtet haben, den er übernehmen will und die dort lebenden Palästinenser umsiedeln. Ja, und an diesen Plänen hält er fest. Pläne, die auch die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gefährden könnten, die auch ohne solche Äußerungen aus Washington schon wackelig genug ist. Heute hat Israel schon Luftangriffe auf den Süden Gazas bestätigt. Dort, im Süden des Küstenstreifens, sollen deutsche Polizisten an der Grenze zu Ägypten künftig helfen, den Grenzübergang Rafah zu sichern, über den Hilfslieferungen nach Gaza kommen sollen. Heute hat das Kabinett dafür den Weg freigemacht, wie Georg Schwarte aus Berlin berichtet.
Bald schon könnte es soweit sein. Deutsche bewaffnete Polizisten an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten am Grenzübergang Rafah. Regierungssprecher Hebestreit spricht von einem konkreten Beitrag zur Umsetzung und Verstetigung der Waffenruhe.
Zum anderen ist es ja eine Mission, für deren Wiedereinsetzung sich die Außenministerin in den letzten Monaten sehr intensiv eingesetzt hat,
sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes Sebastian Fischer. Die EU-Mission EUBAM Rafah, sie gab es seit 2005, war ab 2007 dann ausgesetzt, weil niemand mit der Hamas kooperieren wollte. Jetzt, also ab Februar, läuft die Grenzschutzmission wieder. Und noch eine zweite Mission will Deutschland künftig stärker unterstützen, EUPOL COPS. Dazu sollen statt 10 künftig maximal 15 deutsche Polizisten bei Training und Ausbildung palästinensischer Sicherheitskräfte helfen. Aus gutem Grund, sagt Regierungssprecher Hebestreit, mit Blick auf die fragile Sicherheitslage vor Ort.
Dazu muss eine Sicherheitsarchitektur geschaffen werden, die ein Wiedererlangen der Kontrolle des Gazastreifens durch die Hamas verhindert. Dazu sollen diese beiden Missionen beitragen.
Schon jetzt hat die EU ein gutes Dutzend spanische, italienische und französische Polizeikräfte in Rafah vor Ort. Bald sollen Deutsche folgen, die laut Mandatstext bewaffnet sein dürfen.
Mit beiden Missionen kann das Tragen einer Waffe zur Selbstverteidigung und zum Schutz von Missionsmitgliedern erlaubt werden. Dabei ist klar, die Sicherheit der Entsandten hat für die Bundesregierung höchste Priorität.
Der Grenzübergang Rafah, Nadelöhr und Rettungsanker für Gaza zugleich. Es ist die einzige Landgrenze, die nicht über Israel führt. Sie war über 9 Monate geschlossen. Jetzt ist der Grenzübergang wieder offen, mit bisher erfreulichen Resultaten, sagt der Außenamtssprecher.
Seit dem 1. Februar ist der Grenzübergang Rafah für 6 Stunden pro Tag für die Ausreise von Schwerverletzten und deren Begleitpersonen geöffnet.
Laut Europäischem Auswärtigen Dienst, der das koordiniert, erfolgten in der ersten Februarwoche bereits mehr organisierte Evakuierungen als aus ganz Gaza zwischen Mai 2024 und Beginn der Waffenruhe.
Laut Weltgesundheitsorganisation warten über 15.000 Palästinenserinnen und Palästinenser auf dringende medizinische Versorgung außerhalb von Gaza. Außerdem stauen sich 3.000 Lkw mit humanitären Hilfsgütern auf ägyptischer Seite. Auch diese Hilfe könnte bald wieder rollen. Derzeit sind wieder palästinensische und ägyptische Beamte an der Grenze.
Die Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde verläuft dort reibungslos und das alles trägt zur Vertrauensbildung zwischen den Parteien bei, ganz konkret zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde Israel und Ägypten. Und damit leistet die EU-Mission einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza, auch mit Blick auf eine Verstetigung der Waffenruhe.
Wie viele deutsche Beamte ab wann tatsächlich vor Ort sein werden, noch unklar. Die Vorbereitungen jedenfalls laufen. Am Ende aber hängt alles daran, ob die Waffenruhe hält und Rafah so vom Nadelöhr zum Rettungsanker für Gaza werden kann.
Deutsche Polizisten würden dann also, ginge es nach dem neuen US-Präsidenten, eine Riviera des Nahen Ostens absichern. Was sich bisher an neuer Nahostpolitik aus Washington abzeichnet, kommentiert Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
NDR Info. Die Meinung.
Es soll ja Menschen geben, die in Donald Trump eine große Chance sehen. Seine erratische Art, auch international für Verstörung zu sorgen, mit Zöllen, Drohungen, Erpressung, das, was neuerdings mit dem Wort Disruption beschrieben wird, bringt Bewegung in die festgefahrene Wirklichkeit, sagen die Anhänger dieser Theorie. Diese Stimmen gibt es auch mit Blick auf Trumps Einlassungen zum Nahostkonflikt. Sein Plan, den Gazastreifen in eine Riviera des Nahen Ostens zu verwandeln, seine Drohungen in Gaza werde so wörtlich die Hölle losbrechen, sollte die Terrororganisation Hamas nicht sofort alle Geiseln freilassen, halten manche im In- und Ausland für erfrischend klar. Sie hoffen, dass diese Worte etwas zum Guten verändern. Tatsächlich aber sind Trumps Aussagen brandgefährlich, und zwar kurz- und auch langfristig. Denn das, was er sagt, zeugt nicht nur von großer Ahnungslosigkeit, was den Nahen Osten angeht, seine Aussagen wirken in einer sehr angespannten Lage destabilisierend. Sie stärken die extremen Kräfte in der Region. Allen voran die Terrororganisation Hamas, die sich in den letzten Wochen als starke Kraft inszeniert hat. Sie hat Zulauf, und das liegt vor allem auch daran, dass viele Menschen in Gaza dort keine Perspektiven mehr für sich sehen, jenseits von Gewalt und Märtyrerkult. In Trumps Plänen für Gaza kommen die Palästinenser nicht vor, und das deckt sich mit weiten Teilen der rechtsextremen israelischen Regierung. Dort spricht man offen von Vertreibung von Palästinensern und der Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch jüdische Siedler. Benjamin Netanyahu nannte Trumps Riviera-Pläne revolutionär und kann sein Glück mit diesem US-Präsidenten kaum fassen. Die Stimmen, die wollen, dass der Krieg aufhört und dass die Menschen, die im Gazastreifen leben, eine Zukunft haben, werden dagegen an den Rand gedrängt. Und so könnte der Krieg in Gaza schon bald wieder weitergehen. Für die Geiseln, die dort immer noch von den Terroristen festgehalten werden, sind das furchtbare Nachrichten. Und für die Bevölkerung im Gazastreifen, die inmitten einer Trümmerwüste zu überleben versucht, auch. Donald Trump verfolgt einen Plan, wenn man es so nennen will, der klar gegen die Palästinenser gerichtet ist. Und man muss die Dinge beim Namen nennen. Seine Umsiedlungspläne für Gaza, die vorsehen, dass Ägypten und Jordanien die dortige Bevölkerung aufnehmen, sind nichts anderes als ethnische Säuberung. Vordergründig stellt sich Donald Trump damit an die Seite Israels, bei näherer Betrachtung aber steigt für Israel das Risiko, wenn Länder wie Ägypten und Jordanien, die Israel anerkannt haben und mit denen es Friedensverträge gibt, instabil werden. Und bei den Palästinensern steigt mit der Wut und Verzweiflung das Gewaltpotenzial. Das ist Wahnsinn. Es braucht einen Plan, wie Menschen in der Region zusammenleben können. Sicherheit für Israelis wird es nur geben, wenn auch Palästinenser sicher sind und sich entwickeln können. Deshalb ist es gefährlich, die Hölle heraufzubeschwören und von einer Riviera ohne Palästinenser zu fantasieren. Alle, die Trumps Ideen so erfrischend finden, sollten noch einmal nachdenken.
Und das war die Meinung von unserem Korrespondenten aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Und das waren auch die Themen des Tages.